Andere Liga, der Fußball-Podcast von 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Auch diese Folge wird wieder gesponsert von Lidl Schweiz, wo es EM-Tickets zu gewinnen gibt. Mehr dazu später. Fabu, jetzt aktuell Mittwoch, Spatenabend. Es ist fast schon Historisches passiert in dieser Saison. Aber zuerst mal, wie geht's dir?
Guten Abend, Tobi. Ja, es ist tatsächlich spät. 20:11 ist Schweizer Zeit. Bei dir weiss man nie so genau, in welcher Zeitzone das rumgeturnt ist. Ich weiss nicht, was bei dir für Zeit ist. Eigentlich geht's mir nicht gut, sportlich. Meine Teams, meine Sportler und so haben in den letzten Tagen eigentlich fast nur Negativschlagzeilen verursacht. Aber wenn ich dir so anschaue, da in Dunkelheit von deinem Raum, bist du wahrscheinlich am Boden zerstört nach dieser Demontage von Bayer Leverkusen.
Nein, es ist natürlich so, als Modefan, wie ich mich ja jetzt schon mehrmals geoutet habe und du mich auch schon bezeichnet hast, im Erfolgsfall ist es mega schön dabei zu sein bei Leverkusen. Im negativen Fall kann man es verkraften. es ist natürlich schon bitter. Aber wir kommen jetzt sicher gerade dazu, zu dem Final und wirklich sehr spezielles Spiel zwischen Leverkusen und Atalanta im Euroleague-Final. Ich bin aber auch nicht in Dublin. Du hast mir das nicht geglaubt. Bis zur letzten Stunde. Ich bin immer noch in Ibiza. Aber ja, ich weiß nicht, möchtest du zuerst mit Transportarten starten? Hockey-Nazi sorgt weiterhin für Furore, wird morgen aber wahrscheinlich wie gewohnt mittlerweile gegen Deutschland rausgehen. Ich hoffe es nicht, aber es ist nicht zuzutrauen. Golf habe ich sogar selber ein bisschen geschaut am Sonntag. Mhm. Ich habe Zeugen für das. Ja, ich weiß nicht.
Nein. Transportart ist gut.
Okay.
Nadal, morgen Auslosung. Bin natürlich hoch erfreut, dass er in Roland Garros wahrscheinlich wird aufschlagen und ich traue ihm natürlich alles zu. Aber nein, wir haben viel zu berichten. Fußball ist einiges passiert. Ich kann nach wie vor nicht ganz ernst nehmen, dass du nicht auf Dublin bist. In einem Once in a Lifetime. Die sind 1988 im Europa-Cup-Final gewesen. Hast du dann schon gelebt? Darf ich dich fragen, wie alt
nein.
du bist?
Nein, ich bin immer noch 89er. Haben wir mittlerweile mehrmals herausgefunden. Ja, nicht geschafft.
Mein Muckenhirn. Aber siehst du, dem verstimmt so Once in a Lifetime und du hockst da irgendeinem Strand von Ibiza. Das ist schon sehr enttäuschend. Also wenn Inter, wo du ein bisschen mehr gewöhnt bei Inter natürlich. Aber ja, ich kann es nicht verstehen.
Du wirst ja den Geburtstag von deiner Tochter opfern für das Finale von Inter.
Ja,
da bin ich halt ein bisschen anders.
Ja, weißt du, was ich mir gerne für in Wembley am 1. Juni gegen Real Madrid spielen. Aber anderes Thema, das wäre ja so einfach möglich gewesen. Aber weißt du, die Serie A, die mit Abstand beste Liga von Welt, Tusch, 3 Sieger im Europacup. Jetzt hat er 5. vor Serie A, der 27 Punkte Rückstand hat auf Inter. Leverkusen einfach mal schnell im Vorbeigehen auseinandergenommen, chancenlos. Da sehen wir ungefähr das Stärkeverhältnis Bundesliga-Serie A. Da musste ich schnell bringen, Tobi, das war klar gewesen, oder?
Ja, aber bevor wir zum Spiel kommen, du hast noch etwas zum Volant Berami, will ich sagen, gar nicht gehört.
Ja, ich hatte recht viele Aktionen gehabt. Wo ich dich angezündet habe, wegen deinem Instagram-Story-Bild, Berami Neymar. Ich muss zugeben, in meinem Freundes, oder mittlerweile nicht mehr Freunde, sondern in meinem Kollegenkreis, hat es erstaunlich viele Berami-Freunde. Das hat mich ein bisschen irritiert. Also, natürlich ein super Spieler, ein super Typ, aber wenn es um Berami und Neymar geht, da kenne ich keine Verwandten. Und ja, da ist sich ein paar gealtet aus Neymar-Hasser. Ein bisschen enttäuschend, muss ich sagen, auf dem Weg noch einmal.
Ja, es spricht aber für die Verpflichtung von 20 Minuten hin als EM-Experte zu holen, dass das wirklich ein Transfer-Coup ist. Ich habe auch viele Reaktionen auf das. Wirklich cool, aber ja, ich meine, man kann auch anderer Meinung sein, logischerweise. Und kann auch als Brasilianer, wie du das ja bist, Vollblut-Brasilianer, kann man natürlich das auch anders sehen.
Ja, sogar ein Librian von einer brasilianischen Marke. Nein, der Berami ist eine grosse Figur, ist unbestritten. Aus Spieler, aus Typ, auch aus Kolumnist. Die erste Kolumne, ich glaube, eine habe ich davon gelesen, hat mich sehr gut gedacht. Spricht relativ klar Text dort. Und ja, bin gespannt, was er weiterhin zu erzählen hat. Leider kann er wahrscheinlich nicht Podcast-Gast sein, wo wir zu wenig gut seine Sprache kann, weil er zu wenig gut auf Deutsch kann reden, oder habe ich das falsch antizipiert?
Er kann eigentlich wirklich noch gut Deutsch, aber ich glaube, es scheitert ein bisschen daran, eben eineinhalb Stunden oder Stunde lang Deutsch zu reden. Ich kann ihn aber nochmal fragen. Es ist aber auch wirklich mega spannend, einen Spieler, der so viel erlebt hat, in all diesen Top-Ligen zu Sachen zu fragen, wie er so Background-Sachen, wie er das erlebt hat. Es ist wirklich mega spannend. Die Perspektive auf so einen Fußballer, wo das noch nicht so lange vorbei ist, die gewisse Sachen, gewisse Themen zu besprechen, ist wirklich ein mega Mehrwert.
Absolut. Und er wird ja vielleicht auch EM sein, habe ich das Gefühl. Oder vielleicht schaffen wir es ja dann, vor dem EM-Halbfinale von Schweiz. Oder so, fragen übrigens mal beste Liga der Welt. Er lebt ja in Italien. Könne ich auch.
Schon gefragt, Deutschland ist die Antwort.
Ja, gut, aber das, kann ich nicht. Er hat wahrscheinlich suggestiv Fragen gestellt, Tobi, aber ja.
Und seine HSV-Saison ist ja bei weitem nicht so toll gewesen. Aber, ich kann dazu mehr sagen. Es kommt auch ein Interview raus mit ihm, und ich hatte verführen am Freitagmorgen. Und er erzählt etwas ganz exklusiv bei mir, wo recht privat ist, aber, also jetzt nicht mit, irgendwie, nicht das gerade wieder meinen, mit Frau oder so, sondern etwas, was er nach seinem Karrierenende gemacht hat und ich auch sehr spannend finde, für eine Vorbildfunktion wie ihn.
Was da spannend? Also wann kommt das Werk?
Freitagmorgen.
Ah, Freitagmorgen, sorry, meinte ich, Freitagmorgen. Alles klar, Freitagmorgen, nur noch zweimal schlafen. Bis dann hast du die Niederlage überwunden, wobei so du tönst, eben Ibiza, bist wahrscheinlich fein gegessen, hast auf einem verwackelten Screen, ein bisschen zugeschaut, wie Leverkusen vorgehört ist worden. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe gewettet. Ich tue ab und zu ein bisschen zocken, darf ich das sagen. Atalanta hat eine schöne Quote gehabt und ich habe gefunden, ja, klar, Atalanta gewinnt das Spiel und hat sich also gelohnt. Ich bin von dem her heute Abend schon ein bisschen reicher geworden. Bin aber enttäuscht von Leverkusen, einerseits, auch vom Xhaka, andererseits, so ganz besonders vom Xabi Alonso, wo er sich verpokert hat, nicht das erste Mal. Hat er da all seine Stürmer auf der Bank gelassen. Ich weiß gar nicht, was der Plan ist. Kein Matchplan, ist auch sehr tatenlos geblieben während dem Match. Keine Idee entwickelt. Und Atalanta hat das eigentlich, wie wenn sie gegen Monza würden spielen, Runde 23 in Serie A, abgespielt. Easy.
Vor ein bitterer Vergleich, natürlich auch ein bisschen überspitzt von deiner Seite. Ich bin enttäuscht von Leverkusen und ich kann das wirklich auch schon in meinem Kollegenkreis in den letzten 24 Stunden erwähnt, so, ja, vom ganzen Auftreten, vom Club, von der Pressekonferenz, Xabi Alonso, Granit Xhaka, vom Social Media Präsenz, vom ganzen Verhalten nach dem letzten Spiel in der Bundesliga. Ich hatte ein bisschen das Gefühl gehabt, man könnte ein bisschen den Boden unter den Füßen verlieren. Und das ist jetzt auch passiert. Ich habe wirklich, es hat ein bisschen Guardiola-Style, nicht? Also, die Aufstellung hat für mich im ersten Moment, wie schon gegen AS Roma, wo ich ja gesagt habe, alle drei Topstürmer auf der Bank, also drei Topstürmer, zwei Topstürmer, der dritte Mittelstürmer aber auf der Bank. Andrich, wo super gespielt hat in der letzten Woche, wo auch mega wichtig wird sein für die deutsche Nationalelf, auch auf der Bank. Ich finde, er hat sich, ja, hat sich verpokert. Ich glaube, man kann das wirklich so sagen. Und wie chancenlos sie schlussendlich gewesen sind, ist erschreckend.
Ich finde jetzt ganz interessant, wo ich nicht draufkomme auf den Gedanken. Überraschend. Aber, also wegen dem Guardiola-Vergleich meine ich, das ist wirklich absolut treffend. Der Alonso hat irgendetwas wollen kreieren, sich über Dinge stellen, habe ich auch das Gefühl. Ich meine, du hast den Schick, du hast den Bonnie Face, wo starke Strafraumstürmer sind, die präsent sind. Du hast einen Locek, du hast einen Hoffmann. Ist kein Strafraumstürmer, aber am Anfang so im Sturm gespielt. Ich weiss nicht genau, es wird hinter Adli auf Frimpong, ist mal so eine taktische Aufstellung gewesen. Also, eigentlich null Stürmer, wenn ich ehrlich bin. Du hast völlig recht, das geht so nicht. Ob sie überheblich sind, ich meine, sie sind vielleicht, logisch haben sie ein bisschen gefeiert, aber das ist ja auch normal. Ich glaube jetzt nicht, dass sie überheblich sind worden, die Spieler und so, der Anhang. Weil die einmalige Chance, eine Saison ungeschlagen zu beenden, in allen Wettbewerben, die, ja, das muss ja Ansporn genug sein. Und sie sind ja überall Favorit gewesen. Also, nicht nur auf dem Papier, auch Leute, die sich ein bisschen beschäftigt haben mit dem Match. Ja, Leverkusen war Favorit gewesen, aber es sind wirklich unglaublich enttäuscht. Also, oder Xhaka schon in der ersten vierten Stunde mehrere Fehler beim 2-0. Also apathisch fast ein bisschen. Das ist natürlich ein böser Vorwurf. Die sind nicht apathisch gewesen, aber irgendwie haben sie sich wirklich wie abschlachten und haben sich auch nicht gewehrt. Der Andrich, als er dann reingekommen ist, hat endlich mal ein Zeichen gesetzt. Aber sonst so, ist echt fast nichts gekommen von Leverkusen. Wirklich krass, hätte ich niemals so in dieser Deutlichkeit für möglich gehalten. Und es soll aber Atalantas Leistung nicht schmälern. Die sind parat gewesen, die haben unglaubliche Türme in der Mannschaft gehabt, haben zwei Kämpfe gewonnen, haben sich hineingeschmissen, haben einen taktischen Plan gehabt. Ja, die haben wollen und die haben es geschafft und wirklich absolut verdient.
Die haben ja auch das Liverpool wirklich ja im einen Spiel an der Anfield Road komplett auseinandergenommen. Wir sind jetzt im Finale, Leverkusen wirklich Chancen loslassen. Muss man schon auch die Leistung von Bergamo würdigen. Auch wenn man jetzt wahrscheinlich wieder hauptsächlich über Xhaka und Leverkusen redet. Aber Atalanta hat das sensationell gemacht. Ganz wirklich. Also die haben einen Matchplan gehabt, die haben das durchgezogen. Die Goals sind jetzt eigentlich Glück gewesen oder geschenkt, sondern alle verdient rausgespielt. Sie sind einfach wirklich klar die bessere Mannschaft gewesen. Und ich find, es hat schon einen Touch von Überheblichkeit gehabt, irgendwie. Man hat so das Gefühl gehabt, nach dem Samstag, ja, jetzt spielen wir noch zwei Spiele und gewinnen eh zwei Pokale. Habe ich in Stimmen, die ich gehört habe, so ein Gefühl gehabt. Ist vielleicht jetzt auch einfacher zu sagen, jetzt, wo sie verloren haben. Aber ich habe mir das wirklich in den letzten Tagen schon ein bisschen Sorgen darum gemacht, dass irgendwie die Anspannung ein bisschen nachgelassen hat, vielleicht zu früh, ein paar Tage zu früh.
Ja, ist gut möglich. Vielleicht ist Atalanta jetzt auch nicht der Gegner gewesen, der Angst und Schrecken verbreitet hat. Eben fünfte Serie A. Ich sage jetzt, wenn es jetzt Inter Mailand wäre gewesen, oder ja, mehr an Real Madrid, du weißt, was ich meine. Ja, Atalanta hat jetzt vielleicht Kategorie Frankfurt, so ein bisschen aus Leverkusener Sicht vielleicht. Und ist auch ein bisschen vieles zusammengekommen. Der Start war schon unglücklich gewesen. Viel Feldpass, viel unsauber Abspiel und ja, wenn du zurück bist, sie einfach der Schalter gar nie, sie haben wirklich keine Chance gehabt. Also, richtig, ich weiss nicht, ob der Goalie eine grosse Parade, dort, wo der Grimaldo allein vor dem Goal ist, wo so ein läppischer Heber versucht in der ersten Halbzeit, aber sonst, der Goalie hätte können die Ibiza im Nobu gegessen und es wäre nicht viel mehr passiert, oder?
Wie kommst du jetzt auf Ibiza Nobu?
Keine Ahnung, es kann sein, dass die Leute dort gegessen haben. Hat es Nobu? Ja. Hat es Nobu in Ibiza?
absolut.
Das ist apropos, ich meine, Ibiza ist natürlich mondäner als Dublin, sind wir ja kürzlich zusammen gewesen. Ich finde es ja noch herzig von UEFA, dass sie Europa und Conference League Final so ein bisschen nicht die Premium-Fußballstadt vergibt, wie Dublin. Aber wenn man so gehört und gelesen hat, wie die Fans aus Leverkusen und aus Bergamo angereist sind, wo eben Dublin nicht unbedingt der meist frequentierte Flughafen der Welt ist, schon ein bisschen abenteuerlich und vielleicht sollte man das nochmal überdenken, denkt mir so, ja, in solche Städte. Aber vielleicht ist das jetzt auch eine überhebliche Aussage von mir.
Ja, ich meine, Dublin ist natürlich schon eine sehr spannende Stadt. Bin wirklich sehr, sehr positiv überrascht gewesen, was die Stadt für einen Wandel durchgemacht hat, auch durch ihre steuerliche Situation, wirtschaftliche Situation, etc. Aber ist ja jetzt auch rausgekommen heute, die ganzen nächsten Finale. Ich glaube, Champions League ist jetzt Budapest zuerst und nachher je nach Sanierungsplan San Siro. Mhm. Finde ich zwei hervorragende Entscheidungen. Und ich glaube, Frankfurt und Leipzig haben die Euroleague und Conference League Finale bekommen. Leipzig ist natürlich jetzt auch, wenn man flughafentechnisch bespricht, auch nicht gerade der Wahnsinnsknüller.
Nein, aber du kannst Berlin, musst nicht irgendwie über 17 Städte reinfliegen wie zu Dublin. Übrigens, der nächste Champions League-Finale ist noch in München, gell? Aber, also,
ja,
Wembley, aber München.
Die, jetzt verteilt worden sind. Genau.
Budapest und vielleicht Mailand, genau.
12.000 Zuschauer aber von Leverkusen sind, 12.000 Fans sind angereist. Einfach, weil du ja gesagt hast, Fanblock zu einem Drittel gefüllt. 12.000 ist schon okay, eine Nummer. Klar, du wirst jetzt sagen, bei Inter wären es jetzt 30.000 und die wären schon seit dem
Moment
mit dem Flixbus von Mailand nach Dublin mit Fähren und Zeug und Sachen. Aber ja, klar.
Ich glaube, Bayern hat die Angestellten genötigt, oder? Damit sie in 13. Monatslampe kommen. Geht auf Dublin unterstützen, dieses Team.
Ja, muss ich sogar lachen.
Granit Xhaka habe ich eigentlich darüber diskutieren, als ich heute Nachmittag so ein bisschen unseren Podcast vorbereitet habe, ob er eigentlich Weltklasse ist in dieser Saison. Steht jetzt ein bisschen schief in der Landschaft, das Fragezeichen oder die Frage. Ein Kollege von mir, der Berami-Fan und Xhaka-Gegner ist, hat mir schon nach 10 Minuten gesagt, katastrophal wie immer, Granit, überspitzt formuliert. Also, was hast du das Gefühl, warum polarisiert er eigentlich immer noch so stark? Also, er ist ja wirklich, ich habe gesehen von heute vielleicht, spielt er eine Weltklasse-Saison.
Also, gewisse Leute mögen ihn einfach nicht, weil er zu viel Geschirr zerbrochen hat in den letzten Jahren, für gewisse Fans und mit seinem Auftreten. Aber grundsätzlich, also, ob er jetzt heute verloren hat, schmälert nicht die unglaublich gute Leistung, die er abgeliefert hat, auch bei deinen Kollegen, du arbeitest ja noch für den Kicker als Korrespondent für die Schweiz und Kicker, Top-11 von der Saison ist ja doch immer eine rechte Ehre. Und dort ist sowohl der Gregor Kobel wie auch der Granit Xhaka dabei. Ich glaube, der hat absolut abgeliefert. Und jetzt, ich glaube auch, also er steht überhaupt nicht in Kritik. Ich habe das Gefühl, der Granit Xhaka wird auch öffentlich medial so abgefeiert wie noch nie in seinem Leben. Sicher auch zu Recht. Und wenn er jetzt halt mal verliert, das merke ich auf meinem Handy, in den letzten 2 Stunden ist die Schadenfreude natürlich gross. Vor allem auch von Serie A-Fans.
Okay. Es ist schon so, es deutet vieles, ganz vieles darauf hin, dass es ein ruhiges Turnier gibt, rund um das Spielfeld, oder respektive eben ausserhalb vom Spielfeld, Granit Xhaka, aber könnte man gleich vorstellen, dass er wieder irgendein Weg findet, für Schlagzeilen zu sorgen, lassen wir uns mal überraschen, hoffentlich nicht. Was mir auch in den Sinn ist, in den letzten Tagen, wo ja der Toni Kroos,
crazy.
Toni Crazy Kroos, krass, seine Karriere nach der EM beendet, ist ja ähnlich, spielertypisch vielleicht das falsche Wort, wobei mal, also, frage mich, wer passsicherer ist, wer die bessere Übersicht hat, sie spielen ähnlichen Fußball, ob er vielleicht der Granit ein bisschen dynamischer ist, aber, Kroos hat natürlich die größere Karriere gemacht, keine Diskussion, dass wir da aber seine Mails bekommen, fünffacher Champions League-Sieger, Weltmeister und so weiter. Aber ich verstehe hinten und vorne nicht, warum, dass er mit 34 die Karriere beendet, wenn er noch mal abgesehen vom Geld, wo er noch 5-6 Jahre verdienen kann, wenn er auf diesem Level shootet, wenn er Champions League Finale besteht, vielleicht Europameister wird. Kannst du mir das erklären? Findest du das logisch?
Ich bin ja regelmäßiger Zuhörer von seinem Podcast, zum Beispiel. Einfach mal lupen. Lohnt sich wirklich, mit seinem Bruder reinzuhören. Am Anfang ist es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wählen ist, wenn man die Stimme nicht so kennt. Aber der Toni Kroos, habe ich wirklich das Gefühl, ist sehr lange unter dem Radar geflogen, weil er halt nicht so öffentlich wirksam war, weil er halt einfach der Saubermann ist, hat eine Familie, macht keinen Scheiß, macht keine komischen Interviews, ist immer sehr erfolgreich, aber ist jetzt auch nicht der, wo halt irgendwie die ganze Cristiano Ronaldos, die er im Team hatte, oder Benzema oder so, überstrahlt. Ich habe aber wirklich das Gefühl, so in den letzten 2, 3, 4 Jahren hat er sich zum absoluten Sympathieträger und ich weiß auch nicht, in der Jugendsprache wird mir so ein bisschen absoluter Boss. Also wirklich, ich finde auch sein Rücktritt jetzt mit 34 auf einem Niveau, wo immer noch absolute Weltklasse ist, wie er jetzt die Saison gespielt hat, ein absoluter Boss-Move.
Ja, das ist sehr konsequent und cool und hat er schon im Nationalteam relativ früh mal aufgehört gehabt, wo er es nicht gebraucht hat, Familie hat. Ja, er wirkt so unnahbar, vielleicht Unterschied zum Granit, so vom Temperament her und so. Hat aber ja schon der Wechsel dann zu Real Madrid, haben ihm ja viele nicht zugetraut. Machst du dich erinnern, Uli Hoeneß hat gar nicht umgekämpft, der Guardiola hat nicht unbedingt gewollt, dass er zu München bleibt, aber Bayern ist ja ein unglaublicher Feldtransfer oder Feldeinschätzung von Bayern.
Ja.
Weil er halt so ein bisschen untertemperiert daherkommt und vielleicht nicht die Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Mario Basler Vibes versprüht, die andere Bayern-Legenden gehabt haben, aber ist natürlich ein fantastischer Fußballspieler. Umso mehr, oder? So wie er Fußball spielt, so ein bisschen Luka Modric-mässig. Wie alt ist der? 39. Das könnte ja der Toni Kroos auch noch machen. Ich behaupte sogar auf dem Level Real Madrid. Nicht jeder alle drei Tage 90 Minuten. Aber der könnte locker noch 3-4 Jahre, auf allerhöchstem Niveau performen. Und darum bin ich relativ seltsam. Aber ich tue es natürlich überhaupt nicht kritisieren. Was nicht ganz nachvollziehen.
Ich glaube, zum einen ist er ja ohne Zweifel der erfolgreichste deutsche Fußballer, den es je gegeben hat. Der Geschichte.
Ohne Zweifel würde ich nicht unterschreiben, aber erzähl weiter.
Ja, nein, aber wenn seine Sammlung, also weißt du, Weltmeister, ich weiss nicht mal, wie viel Mal Champions League, 5-mal, 6-mal,
5-mal,
jetzt bald 7-mal, ja, jetzt nächste Woche dann 6-mal. Der steht auf der Terrasse in Madrid an der Meisterfeier und sagt, wir sehen uns in 2 Wochen wieder nach dem Champions League-Sieg, gibt gleichzeitig noch seinen Rücktritt, baut so massiv Druck auf sich selber, ist aber mega cool mit dem. Und was mich besonders beeindruckt hat, die Reaktion auf seinen Rücktritt von seinen Mitspielern. Hast du das ein bisschen verfolgt auf Social Media?
Ja.
Also da hat es wirklich, ich meine, eben Bellingham hat irgendwie geschrieben, es fände es mega schade, dass er nur 1 Jahr gehabt hat mit dem, der David Alaba hat wirklich eine regelrechte Liebesbekundung von seinen Bayern-Zeiten bis jetzt Real kundgegeben. Und was mich wirklich, der Valverde, hast du das mitbekommen von Valverde?
Was? Nee, ich glaube es, aber es geht nicht mehr auf dem Radar. Was ist
also der Valverde hat eigentlich auf Instagram geschrieben, er als kleiner Bub hätte immer ein Idol gehabt und er hätte sich den Traum können erfüllen mit seinem Idol Fußball spielen und er hätte das am Toni Kroos nie direkt gesagt und er könne das wahrscheinlich auch nicht direkt sagen und nehme jetzt den Weg via Instagram, um ihm zu sagen, dass du mein Vorbild bist, dass er es mega ehrenempfunden hat, so mit dem Fußball spielen. Und so weiter und dass er ihn liebt und alles. Also wirklich, weißt du, wenn du in so einem, im grössten Club von dieser Welt so Spuren hinterlässt, auch bei deinen Mitspielern, dann bist du einfach eine mega krasse Figur. Also ich glaube wirklich, dass wir ihn werden vermissen, auch wenn er vielleicht der Querpass-Toni war, eine Zeit lang.
Ja, bei vielen ist ja das gewesen. Und wenn ich dir so zulasse, man ist einfach gern mit dem im Team, so wie du vielleicht gern mit mir einen Podcast machst. Vielleicht bin ich Klaus und du gerade nicht, genau. Nein, ernsthaft. Er ist natürlich genauso ein Spieler, der die Mitspieler besser macht, oder? Mit dem der Ball ist, kommt's gut. Aber er ist schon sehr unter dem Radar geflogen. Eben die Querpässe, die man ihm vorgeworfen hat. Er ist nicht der, der ein Dribbling macht oder Freistoß regelmässig in Bügel holt oder irgendwie 17 Spieler austanzt und dann ein Goal schießt. Er hat ganz andere Qualitäten, die Kenner schon früh gesehen haben, die aber andere vielleicht bis heute nicht sehen. Und weißt, grösster Spieler von Geschichte. Ja, wenn jetzt noch Europameister wird, aber es gibt natürlich die 72-74.
Deutschland.
Von Deutschland hast du gesehen, klar. Es gibt die deutsche Generation 72-74 Welt- und Europameister oder umgekehrt. Wo Bayern München mehrmals Champions League gewonnen, dann zumal, also die Beckenbauer-Generation oder 4-5 Sepp Maier, Gerd Müller. Ja, er gehört zu den Grössten, aber er hat, und das ist erstaunlich, er hat nicht, wo er, vielleicht auch, wo er so lange im Ausland gespielt hat, 10 Jahre jetzt, glaube ich, hat er nicht den Namen in Deutschland ganz mit Donnerhall wie Lothar Matthäus oder wie eine, ja, wie ganz viele andere Spieler, die bei Bayern München durchgespielt haben. Und das ist, sagt einiges über Deutschland aus und vielleicht über die Mentalität. Aber sprich nicht gegen Toni Kroos, da bin ich voll bei dir. Und ich finde einfach nach wie vor, er hat noch die WM, er könnte noch in die USA shooten. Weißt du, was macht er jetzt? Der ist 34. Wahrscheinlich muss er sich überhaupt keine Sorgen machen um ihn. Finanziell schon gar nicht, aber auch Familie, der wirkt mit sich im Reinen und ist ja, wie du sagst, ein Boss-Move oder wie auch immer. Und gleich habe ich das Gefühl, ist sich der seit 10 Jahren nicht geräumt. Dass er nicht noch, ja, weiss gar nicht, ob der gerne shootet. Weisst du, ob der verkörpert nicht das Chaka-Esken, die Leidenschaft, steht der auch in den Zweikämpfen. Es gibt ja Gespräche über ihn, er schwitzt nicht im Shooten und so. Ja, er ist eine coole Figur. Er ist wirklich eine coole Figur.
Also er ist ja auch mega auf dem Boden geblieben. Also es gibt ja immer, er hat ja den Adidas-Schuh, wo eigentlich Adidas nur noch für ihn produziert, wo irgendwie vor, ich weiss auch nicht, gefühlt 15 Jahre alt ist und kaum jemand gekauft hat, aber er trägt ja jedes Spiel und er tut sie ja selber waschen, er tut sie immer nass machen vor dem Spiel, weil er dann das ultimative Ballgefühl hat. Das sind ja alles so Eigenarten, die man von ihm kennt.
Mhm.
Und ich glaube im Fall einfach, das kannst du vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen mit zwei Kindern. Ich glaube, der möchte jetzt wirklich auch noch ein bisschen Familienvater sein. Es hat aus dieser Podcast, er hat es ja via seinem Podcast bekannt gegeben, der Rücktritt. Ich glaube, der möchte jetzt einfach mit seinen Kindern noch ein bisschen mehr Zeit verbringen, weil wenn du natürlich bei Real Madrid spielst und so viel unterwegs bist und so viel Spiel hast, kommt das vielleicht ein bisschen zu kurz. Und ich glaube, wenn du so viel Geld verdient hast, wenn du so viele Titel gewonnen hast, eben, ich gehe davon aus, der vierte in 10 Tagen Champions League-Sieg und reden wir nochmal drüber, wenn er dann auch noch den EM-Pokal noch in seinem allerletzten Spiel von der Karriere in die Hand hat. Ja, ich weiss, es nimmt mich Wunder, was aus ihm wird. Also ich habe das Gefühl, Trainer, Sportchef, Fußballbusiness wird schwierig. Ich glaube einfach, der genießt das Leben, kümmert sich vor allem auf seine Stiftung, wo er sich ja für Kinder einsetzt, wo nicht so ein luxuriöses Leben führen wie er. Und kann mir ihn aber mega gut mittlerweile als wirklich der nächste Lothar Matthäus im deutschen Fernsehen vorstellen.
Sicher?
Ja.
Das sehe ich irgendwie gar nicht. Aber ja, stimmt schon, im Podcast redet er noch gut. Es ist übrigens 10 Tage. Seid ihr verziehen in Ibiza?
Habe ich nicht 10 gesagt?
Ja, verstanden noch 4, aber vielleicht habe ich so schlecht gehört. Es ist spät. Aber es sind alles Details. Es ist alles interessant, was du erzählst, muss ich sagen. Ich sehe aber nicht aus Lothar Matthäus, aus den genannten Gründen, aber vielleicht tue ich ihm Unrecht. Was ich finde, ist, wir sehen ja in 5 Wochen, keine Ahnung, in Frankfurt, Deutschland, Schweiz. Und Murat Yakin ist sehr gut beraten, Kreise vom Cross-Seher einzuhängen. Wie er auch immer das wird planen und machen, aber er hat jetzt nicht viel Länderspiel gemacht jetzt im Comeback, aber er ist schon it, ist für mich klar, er wird der Motor sein von den Deutschen, er wird das Gedurrand sich neben sich hat, wo jetzt nicht der Feinfuss ist, er wird der wichtigste Spieler sein bei Deutschland, weil er eben so zentral spielt, weil er Bindeglied ist zwischen Abwehr und Offensive. Also wenn du Kroos im Griff hast aus der Schweiz, hast du gute Chancen, dass du den Match nicht hoch verlierst, sag es mal so.
Es gibt ja noch ein paar andere.
Naja, klar. Ja, ich wollte Überleitung machen zum Nationalteam. Ist mir die gelungen, oder?
Ja.
Ich gelungen.
Nein, weiter, absolut. Top. Kompliment.
Nein, wir haben ja über das Aufgebot geredet, letztes Mal, wenn ich es richtig erinnere, am Freitagabend. Und da hat es natürlich auch Feedback gegeben und so. Du hast ja recht lustig gemacht über die 38 Spieler, die da aufgeboten sind.
Mache ich weiterhin.
Ja, heute haben wir gerade den Kicker das Mail geschrieben für ihre Sonderheft. Ich kann leider nicht die ganze Liga aufführen. Dort ist eine Liga mit 27 Spielern machen. Ob das schwierig ist, aus den 38. Und dann, ja, es wird auch in anderen Ländern registriert, das vielleicht ein bisschen seltsam ist. Da hast du schon einen Punkt.
Vielleicht. Ist ja wirklich, also vielleicht ein bisschen seltsam.
Mhm.
Ja, nein, also sorry. Ich hoffe wirklich, wir haben noch nicht privat über das Thema geredet, außerhalb vom Podcast. Ich hoffe wirklich, dass du da einfach ein bisschen entgegenhebst, um den Podcast spannend zu machen. Aber also die 38 Leute, wie viele Leute mir schon angerufen haben, als halt Nazi-Journalist oder Nazi-Begleiter, weil sie so viele Fragezeichen haben zu dem Aufgebot und der Anzahl Spieler. Und wirklich sehr viel, wo sagen, ja, also wenn es 44 geworden wäre, wäre ich vielleicht noch dabei gewesen.
Mhm.
Es ist schon, ja, du, vielleicht kommt ja alles gut, aber es ist wirklich, es ist eine komische Sache.
Ich sage hier nie etwas, was ganz gehört ist, was nur damit spannend ist. Ich finde es schlichtweg nicht so schlimm. Klar ist es komisch, aber who cares? Am Schluss sind 26, 24, wie viele Spieler auch immer, in diesem Stuttgart im Trainingslager und bereiten sich auf das erste Spiel vor, wo entscheidend wird sein, wo 11 Spieler auf dem Feld stehen. Voilà, Plattitüden, Phrasenschwein. Aber an die 38 Spieler wird niemand mehr denken und Teamgeist aufbauen. Come on, also ja, da kann, die Spieler rücken zum Teil Hennen spät ein und das ist alles ein bisschen anders. Und der Teamgeist hättest du jetzt müssen aufbauen in den letzten Monaten. Und es gibt ganz viele andere Punkte, die vielleicht seltsam sind oder wo man kann hinterfragen oder wo, eben, wer ist dabei? Kein Brechertyp im Sturm. Das haben wir alles diskutiert, letzte Freitag. Aber ob jetzt 38 oder 27, ich sehe das nicht ganz so eng wie du, haben wir auch diskutiert und es kann sein, dass du im Recht bist. Aber komm jetzt, also du, ich kann dir ja 10 nehmen, sagen, die eh nicht dabei sind. Also es wird am Schluss zwischen 2-3 Spielen.
Ja, eben. Aber das ist ja der Punkt, oder? Wenn du auf England schaust, irgendwie ein Rashford zum Beispiel nicht dabei, ein Sterling nicht dabei, wo alle ihre Gründe haben, oder ein Jack Grealish, wo wirklich nur auf der Longlist ist und jetzt noch nicht fix dabei ist. Also bei uns wären die alle dabei.
Ja, logisch, ja.
Übrigens auch, habe ich inzwischen herausgefunden, ich weiss nicht, ob du das auch schon gehört hast, auch der Staff, Mitarbeiter, werden temporär ausbauen, in verschiedensten Formen, Physios, wo der Murat Yakin hat zum Beispiel einen alten Bekannten von seiner Zeit zurückgenommen von Moskau über Schaffhausen mitnimmt und auch so im Ernährungsbereich, also der Staff, wie auch der Kader, ist so gross wie noch nie von der Schweizer Nazi, zum Amberami seine Worte wählen in der ersten Kolumne, die er für uns gemacht hat. Über Quantität vor Qualität, let's see. Ich hoffe, dass ich mir irre.
Ich glaube, der Murat Yakin wird sich in diesem Leben nicht mehr verändern. Und es hat ein Geschmäckle, was er da für Leute einbaut. Und ich sage zwei Sachen dazu, die ich auch schon ein paar Mal gesagt habe. Ich würde als Nationaltrainer auch Leute anstellen, die ich vertraue und die ich vielleicht aus meiner Zeit vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren kenne. Ist heikel, kann ihm vorgeworfen werden, ist aber ein bisschen menschlich. Und das andere ist, er kommt immer irgendwie durch mit seinen Sachen. Und bis jetzt hat er die Ziele mehr oder weniger erreicht, Tobi, sportlich. Dass er extrem unter Druck und in Kritik steht und mehrere Zeitungen geschrieben hat, letzter Herbst, er müsse weg, ist auch ein Fakt. Jetzt kommt die EM, jetzt da nochmal eine Diskussion losreissen, bei der Richtung oder der Falschtrainer ist halt die für verfehlt. Die EM wird es zeigen, es ist jetzt way too late, um über das zu diskutieren und wir müssen hoffen, dass er gut vorbereitet wird. Ich habe ja zweimal mit ihm länger geredet und gerade wo wir über das deutsche Team geredet, das können wir dann irgendwann schon vor der EM genauer besprechen. Hat er mich jetzt nicht so informiert, denke, wie ich das Gefühl habe, müsste der Nationaltrainer informiert sein, aber er hat ja noch ein bisschen Zeit, herauszufinden.
Er ist ja kein Podcast, er ist nur ein Nationaltrainer.
Oh, dass der Wirt spielt, ob der Sané Flügel ist oder was auch immer, aber ja, er wird es auf seine Art machen und am Schluss, ja, mein Spruch ist immer der gleiche, am Schluss halt der Shaqiri, der 80. Freist, dass ich noch alles habe.
Ja, muss dazu noch sagen, nicht, dass du, wie du gesagt hast, wegen dem Geschmäckle, eben gerade der Physio, den ich jetzt angesprochen habe, der neu dazukommt, der hat auch schon mit diversen Nationalspielern privat zusammengearbeitet. Also das ist schon nicht eine Wahl, die jetzt mega Geschmäckle hat oder dass jemand unqualifiziert da nominiert wurde. Aber ist halt einfach ein alter Weggefährte. Fabu, wir haben schon viel über die Nazi geredet, jetzt auch kurz über Leverkusen. Wir müssen aber auch noch die ganzen Meistertitel vom Wochenende und verlängerten Wochenende abhandeln. IB ist Meister. Zum 17. Mal in der Geschichte von der Berner. Was ich schon krass gefunden habe, ich meine, wir haben das ja das ganze Jahr ein bisschen diskutiert, dass eigentlich IB ein bisschen unter ihren Erwartungen spielt. Aber wenn ich dann so lese, eben das ja, gefühlt der schlechteste Meister aller Zeiten oder unter den Blinden ist der Einäugige der König. Oder wie ist das gelaufen? Irgendein Medium hat so etwas geschrieben. Also darfst du mich auch gerne ergänzen, wer das war. Das weiss ich jetzt wirklich nicht gerade auswendig. Aber ist schon noch bitter. Irgendwie wird der Meistertitel nicht so gewürdigt, wie man das sonst macht.
Ja, also ich habe tatsächlich versucht, jeden Kommentar zu lesen von allen Zeitungen aus allen Regionen. Und ausnahmslos einheilig ist der Tenor, eben eine schlechte Saison. Eigentlich, voilà, Punkte ist nicht mässig der schlechteste Meister von Super League-Geschichte mindestens. Welcher Spieler überzeugt überhaupt, Trainerwechsel und so weiter. Also, Meinungen sind gemacht und gehört man natürlich in Bern nicht so gern. Bei IB hat man so wie eine Art Wagenburg, wie eine Bubble installiert, wo man eigentlich sich selber super findet und alle, und mit Kritik und anderer Meinungen sehr, sehr schlecht umgehen kann, habe ich im eigenen Leib erfahren, sehr unsouverän. Und, aber es wirst vielleicht, wenn du 6-mal in 7 Jahren Meister wirst, kannst du dich für unfehlbar halten, dass es Personen machen, die nicht im Verdacht gestanden so zu sein, ist irritierend, aber auch hier wahrscheinlich ein bisschen menschlich, sie sind unglaublich erfolgreich, Tobi, sie sportlich und wirtschaftlich wirklich in der eigenen Liga und ja, da kannst du auch so viele Fehler erlauben, es passiert nichts. Weißt du, was ich erzählen wollte?
Wenn nach so vielen Spieltagen Erster bist, dann darfst du feiern, dann hast du es verdient. Über die Art und Weise wird in 2 Jahren niemand mehr reden. Aber auch wenn es jetzt Mitternacht ist, da triggert natürlich mein Journalisten da sie ein bisschen. Was hast du noch mal eigene Liebe erfahren?
Ja, also, ich bin ja Berner und kenne die Leute schon sehr lang, bin zum Teil auch sehr lang freundschaftlich verbunden und habe ja jetzt eben eine Geschichte gemacht, dass der Vanja Greuel gekündigt hat und es ist gar nicht gut angekommen, dass ich das gemacht habe. Und ich habe einfach gemerkt jetzt im Zug von dem, dass, ja, es wird nicht über Sachen diskutiert, wer hat das wie rausgegeben, anstatt dass man darüber diskutiert, ja, wir haben das Problem gehabt, wir haben da einen riesen Streit im Betrieb, wir haben da richtig Streitereien, wir sind uns nur einig gewesen, aber es wird echt nur diskutiert, wer hat unsere Wagenburg verraten und es wird eben übel genommen, wenn man Machen kritisiert oder wenn man eben mal eine andere Meinung hat und das, auch zwar auf eine Art und Weise, wo sehr irritierend ist, wo aber ja auch erzählt wird bei eben im Betrieb, dass es ein bisschen so zu und her geht. Nicht zuletzt an dem ist ja der Vanja Greuel auch ein bisschen verzweifelt und es geht jetzt gar darum, wer recht hat und nicht. Ich meine, das Crew, wo man Christoph Speicher hat, einen fantastischen Job macht, das haben wir, glaube ich, in 116 Podcast-Folgen erzählt, aber es ist spannend, wie man jetzt mit Kritik umgeht oder eben nicht und wie man offenbar intern Mitarbeiterinformationen macht, informiert, wer das sich illoyal hätte verhalten und quasi Mitarbeiter zur Standing Ovation auffordert, ist auch schon in die Zeitung gestanden. Für Christoph Speicher, also das ist hoch noch peinlich, oder, wenn so Zeug passiert. Und zeigt ein bisschen, wie dort wie es funktioniert und wenn Leute Kritik üben intern, werden sie aufgeboten zum Christoph Speicher oder zu anderen Führungsleuten, dass es nicht gegangen, man darf keine Kritik äußern und, ja, so ein bisschen speziell einfach das ganze Konstrukt. Weißt du, was ich will erzählen?
Ja, aber dann tue ich dem Fall keine Kritik äußern, weil ich auch aktuell gar keine Lust auf Bern zu fahren.
nein, weißt du, ja, ich finde das ja so spannend, dass eigentlich sie haben alle Grundstolz, sie haben alle Grund, sie sind der grösste Club der Schweiz und sie machen wirklich sehr vieles richtig. Aber ich finde, man muss auch mit Kritik können umgehen, auch wenn man sie vielleicht also stell dir vor, was in der Bundesliga los ist. Das ist ja alles Kindergeburtstag, was hier in der Schweiz passiert. Und mein Gott, jetzt
ja, ist ja, breit. Aber.
Ja.
Ja. Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ich kann nur sagen, aus Zürich-Sicht, ist natürlich schon, macht ein Team oder die Wagenburg-Mentalität, die du immer erwähnst, machen sie das schon sehr gut in Bern. Sie haben stets die Informationshoheit. Also es drängt sehr wenig an die Öffentlichkeit. Wenn, dann haben sie in letzter Zeit wirklich selber im Griff. Klar, Patrick Rahmen geistert schon seit Wochen rum. Aber das ist natürlich schon ungewöhnlich, dass jetzt du den Abgang von einem CEO als erstes vermeldet hast. Das kennt man so von IB in den letzten Jahren nicht. Spricht für den Job, den sie machen in Bern und das Kommunikationsteam machen. Aber das spricht vielleicht auch dafür, dass es mehr Unmut gibt oder auch Leute, die vielleicht ein bisschen anders denken, als es auch schon gegeben hat.
Ist absolut richtig. Sie machen einen fantastischen Job. Sie sind zu Recht so gross. Machen aber vielleicht, ist auch normal, wenn du erfolgreich bist. Sie sind nicht sehr dynamisch. Und was ich noch interessant finde, ist, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt habe oder angetönt habe, so genau, du hast IB, Zürich, Basel, aus klar grösste Clubs von Schweiz für mich. Und eben, es akzentuiert sich, Entschuldigung, dermassen viel Macht auf eine Person. David Degen, Milos Malenovic, Christoph Speicher. Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist, der jetzt einfach ganz schnell ein da ist, und ob es nur mehr in der Schweiz so ist, aber, ich weiss nicht, wie gesund das ist, oder? Wenn einzelne Personen, wenn sie noch so gut sind wie der Christoph Speicher, und der ja wirklich über den anderen Zähnen steht, wenn es um Erfolge geht, oder wenn man ihnen vertrauen will und so, er ist wirklich eine absolut integre Person. Aber ist das gesund? dermassen für, weißt du, er ist im Aktionariat, er ist im Verwaltungsrat, er ist im sportlichen Lead. Es muss doch schon ein bisschen ausbalanciert sein, oder? Das Machtgefüge. Das darf man ja wohl noch sagen, oder nicht?
Hat's auch Kommentare aus Bern gegeben zu unserem Podcast, den ich bekommen habe über Spotify via über E-Mail, dass das schon ein kritischer Punkt ist, wo sich die Leute keine Sorgen machen. Sorge ist, glaube ich, ein bisschen das krasses Wort, wo das auch nicht kritisieren, aber wo man das zumindest feststellt, dass es so ein grosses Machtvakuum langfristig im internationalen Vergleich nicht immer nur gut gewesen ist bei der Entwicklung von einem Club.
Absolut, es bleibt da sicher spannend. Es wird weitere Geschichten geben. Sie werden jetzt wahrscheinlich auf dem Transfermarkt ein bisschen Gas geben. Die Innenverteidigung am Ende weg, Lustenberger, Karriereende, Benito noch Kreuzbandriss, ein paar Monate weg. Ich glaube, IBE wird fein ein bisschen investieren, auch zu Recht. Sie müssen und sie können ja wieder, auch wenn sie vielleicht nicht gesetzt werden, sein, das ist noch nicht ganz klar, aber es geht so aus. Ist der Weg in Champions League gleich nicht so weit und machbar und da musst du parat sein, schon gleich nach der EM, oder? Musst du parat sein, neuer Trainer, neuer CEO, der jetzt nicht unmittelbar wichtig ist für einen sportlichen Erfolg, aber ja, es ist einiges im Fluss. Ich werde noch schnell zwei andere Punkte, also eben, es ist gefeiert worden, Freinacht, aber routiniert zu feiern in Bern, es wird weitere Feierlichkeiten am Wochenende geben, Pokalübergabe, aber es ist jetzt nicht die totale Euphorie ausgebrochen bei unserer Stadt, ja. Vielleicht noch schnell
zu... Ist auch okay, oder? Also man hat ja die Ansprüche und ich verstehe auch, dass man... Und es ist ja schön. Also ich finde es eigentlich auch schön, dass man so hohe Ansprüche hat und das heisst ja, dass man dranbleibt, oder? Man gibt sich jetzt nicht zufrieden mit dem Meistertitel oder man darf sich nicht zufrieden geben, weil es jetzt nicht so euphorisch ist wie vielleicht in anderen Jahren. Und das, ich glaube, das ist auch nicht nur schlecht für den Club.
Nein, aber deutsche Journalisten, die angeläutet haben, und wissen, was los ist bei IBE, die sind natürlich immer wieder fasziniert. Ich meine, Speicher, Captain bei Frankfurt gsi, jahrelang Bundesliga, Chapuisan, Bundesliga-Legende, Vobergen Bundesliga gsi, Vicky Bundesliga gsi, Lustenberger, 12 Jahre Hertha. Also, es ist ja gleichwohl unter dem Strich extrem viel, das ist der Punkt, Fußballkompetenz im Laden, oder? Und dass sie alle ein bisschen gleich dicken und so. Das ist gleich wie beim Jacquin vorher. Ist ja auch normal, dass man Leute ins Team holt, die gleich dicken. Das ist einfach, man darf nicht unterschätzen, denkt es mir, wenn es zu gleichförmig wird und wenn man keine andere Meinung mehr erlaubt und wenn er eben Leute abholen, wo sie sich nicht mehr wertgeschätzt fühlen, wie der CEO, dann ist das, ja, das sind für mich schon kleine Alarmzeichen, dass nicht ganz alles ideal läuft. Das ist ein guter Schluss.
Ich habe noch eine Frage. Ja, ist ein guter Schlusssatz. Ich habe gleich noch eine Frage. Zum Thema Raphael Vicky. Er ist ja doch sehr prominent auch genannt worden, dass man auch ihm Credit gegeben hat für den Titel. Mhm. Ist es ein Fehler gewesen, ihn zu entlassen? Freistellen?
Weiß ich nicht, Tobi. Weiß ich wirklich nicht. Es war dann erst gewesen. Eine Tendenz war negativ gewesen. Im Nachhinein können sie sagen, alles richtig gemacht. Der Mann ja hat es immerhin stabilisiert, ist jetzt sehr souverän Meister geworden, obwohl sie nicht berauschend gespielt haben. Ist schon hart, wenn du als Leader musst gehen und eigentlich quasi alle Ziele erreicht hast. Aber vielleicht, wir werden es ja nie erfahren, wie es sonst wäre rausgekommen. Aber Servet hat ja wahrscheinlich auch sonst 4 Mal nacheinander verloren. Also, nach dem Trainerwechsel bei IBE. Es hat jetzt wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass der Mann ja Trainer ist geworden. Und Lugano, ist auch zu wenig konstant gewesen, alle anderen hatten keine Chance gehabt. Ich glaube, ich behaupte, IBE wäre heute Wikimeister geworden. Und aber auch diese Entlassung zeigt, dass irgendetwas nicht ganz in die perfekte Richtung läuft. Und aus IBE, der immer für die besonderen Werte eingestanden ist, ein Trainer, der Gies ist, der erst ist, Meister und Cup-Sieger ist, der die Champions League erreicht hat. Also, tough, sehr tough, aber im Nachhinein, der Erfolg entschädigt für alles und steht über allem und ist eine unglaubliche Leistungskultur bei IBE, wo dann so etwas ein Resultat ist. Oder findest du, es war ein Fehler gewesen?
Ich kann das zu wenig beurteilen. Wir sind ja doch auch sehr, wir sind nicht wirklich überrascht gewesen, wo das passiert ist. Es war absehbar gewesen irgendwie. Aber ja, vielleicht ist es, vielleicht, wenn wir nachher zum internationalen Geschäft kommen, kann ich vielleicht noch einen Namen erwähnen, der mich sehr überrascht, dass der jetzt entlassen worden ist. Es tut sich extrem viel auf dem Trainer-Business. Ja, ich weiss es nicht, aber ja, also herzliche Gratulation nochmal nach Bern für die Meisterschaft 17. Die wievielte in den letzten Jahren?
6 in 7. Kennst du das Lied? Habt noch ein Bänkli, habt noch ein Bänkli, ich bete für euch ein Geschenkli, ich kann leider nicht singen. Kennst du diesen Song, die Songziele?
Nein, kenn ich nicht.
Gut, dann kennst du jetzt. Ich stelle dir jetzt 3 schnelle Fragen zur Super League, dann müssen wir weiter. Wird Moniz jetzt Zürich-Trainer?
Ja.
Kennst du den Daniel Stucki?
Jein. Nicht gut.
Hat er aber rasch Krach begeben?
Definiert Krach.
Er hat jetzt ein paar Mal nicht gespielt. Gestern hat er gespielt, oder ja, das letzte Mal, aber ja, Krach ist Krach. Würde sich unwohl, nicht wertgeschätzt.
Nein, aber von außen wirkt es natürlich schon so, dass ein sehr fragwürdiger Umgang mit der einzigen, aber wirklich aller einzigen Identifikationsfigur im ganzen verdammten Verein. Also eins von diesen 2 Spielen ist ja zumindest abgesprochen gewesen, dass er geschont wird.
Was hast du gegen Giotto Morandi? Identifikationsfigur. Ist es Zufall, dass du nur beim Abraschi ausführlich geantwortet hast? Moniz und Stucki, kannst du noch schnell einen Satz dazu sagen, oder?
Nein, Moniz ist ja, also, ist ja klar, ja, also, es, man hört es von überall, dass es sogar, das ist einfach hören, sagen, absolut definiert als Gerücht, das dürfen wir da im Podcast so erzählen, finde ich. Man hört das schon seit ein paar Wochen, dass das so ein bisschen der Masterplan gewesen ist, dass der Moniz jetzt Cheftrainer ist oder wird. Und wie das genau zustande gekommen ist, was der Masterplan genau ist, komme ich noch nicht so draus, aber das soll so sein.
Ja. Stucki ist nur eine Marionette von David Degen, hättet ihr ja fragen können, wie man gehört. Ich kann es nicht beurteilen, ich glaube es nicht. Ist aber schon, ja, mindestens eine überraschende Wahl. Sportchef vom FC Basel übrigens.
Der ist jetzt kein Schwergewicht, wo man schon kennt. Zumindest. Aber ich finde auch da, können wir das Fazit ziehen dann im September.
Rüchstens, ja. Ist gut. Gut, haben wir drüber geredet. Ich bin froh, muss ich zum FCZ mal nichts sagen. Voilà. Ausländische Meister feiern. Welche hat dir am besten gefallen?
Ja, bevor wir zu ausländischen Meister feiern kommen, vielleicht noch schnell ein Werbeeinschub zum Thema EM-Tickets. Es ist so, dass ich wirklich, und das sage ich jetzt nicht einfach so, weil mir da gezahlt werden, aber ich bin am Wochenende einkaufen im Lidl und habe mit Lidl Plus da eine Verlosung mitgemacht für EM-Tickets. Und ich kann euch ans Herz legen, wenn ihr noch Chancen wollt auf EM-Tickets, ladet euch die Lidl Plus App ab. Geht einkaufen im Lidl, ab 30 Franken bekommt man eins los, so ein bisschen im Verlosungstopf. Es werden nicht nur Tickets gezahlt, sondern auch Anreise und Übernachtung. Und ja, es gibt bis, glaube weit über 100 oder bis zu 100 Tickets, die da in dem Topf sind für Lidl Schweiz, für die Schweizer Region. Und ja, versucht euch das Glück. Ist wirklich der EM-Markt, der Ticketmarkt ist komplett crazy. Das gibt vielleicht noch eine Chance, zum nicht so ultra teuer ans Spiel zu kommen.
Ja, aber ja, dich gefragt, welches ist die schönste Meisterfeier gewesen? Es gibt nur eine Antwort, die logisch ist, aber ich bin mal gespannt, was du erzählst.
Sturm Graz.
Sturm in Graz.
Sturm Graz ist wirklich eine pure Euphorie. Also ich weiss nicht, in meinem Jahrgang hat man ein paar Jahre lang Champions League mit Sturm Graz als fixen Teilnehmer kennt. Jetzt lang untertaucht und jetzt plötzlich wieder Meister, trotzdem ultra überlegene Red Bull Salzburg. Gregory Wüthrich als absoluter Leistungsträger dabei bei Sturm Graz. Coole Bilder gewesen von der Meisterfeier, aber ich gebe dir absolut recht, Real Madrid ist die grösste Meisterfeier gewesen von Europa. Jetzt also zeigt er mir den Mittelfinger.
Also ich muss ehrlich gesagt sagen, mein Hirn, ich bin schon ein bisschen älter, aber Sturm Graz, regelmässiger Teilnehmer der Champions League, stelle ich jetzt mal schnell einfach so in Frage. Ich werde es selbstverständlich später googlen. Aber ja, ist okay, wenn das deine Erinnerungen sind. Real Madrid, Meister 4, naja, Leverkusen, ja, noch herzig. Inter Mailand natürlich, die Choreo gesehen haben, San Siro, es ist einfach wahnsinnig, oder? 70-80'000 Leute. Einfach ein Gedicht von einer, ja, von einer Meisterfeier, von einem würdigen Rahmen. Es ist, ich muss es noch einmal sagen, es ist einfach ein schöner, grosser Club. Ist die Werbung auch erlaubt, eigentlich? Die wöchentliche Werbung.
Zahlen einfach nicht. Sie haben ja jetzt neue Besitzer aus Amerika. Vielleicht kannst du schnell etwas dazu sagen. Weiss man erst seit heute, werden die Sponsor von unserem Podcast?
Ja, das ist eben ein Grund, warum das meine Teams und meine Sportler mir nicht so Freude machen. Ich meine, einerseits ist es gut, ist Suning, der chinesische Besitzer weg. Die haben echt Clubs tot gespart und gleich, ja, und gleich ist es so erfolgreich. Auf der anderen Seite gehört Inter jetzt Oaktree, das ist ein US-Fonds, wo Suning Jordan nicht können zurückzahlen, sehr vereinfacht ausgedrückt, und die haben jetzt quasi den Club übernommen. Weinen natürlich fit machen, wenn sie clever sind, behalten sie die Entscheidungsträger Marotta als super Mastermind, wo der Club noch grösser machen und irgendwann verkaufen sie für 1,2 Milliarden auf Saudi-Arabien. So, so ist vielleicht der Plan. Oder auf irgendwo her. Gleich ist es immer so ein bisschen ungewiss. Oder der neue Besitzer über Nacht quasi, wenn es sich abzeichnet hat. Gewisse Unruhe da. Verträge mit dem Lautaro Martinez und Nicolo Barella sollten schon längstens verlängert werden. Also, laufen schon noch ein bisschen, aber da ist man seit Monaten verhandelt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade das erste wird sein, wo Oaktree durchwinkt. Lautaro hat natürlich seine Vorstellungen, was auch klar ist. Ja, aber jetzt bin ich jetzt schon sehr im Detail, aber es ist eine gewisse Ungewissheit da bei Inter Mailand, wie es weitergeht. Aber es ist jetzt auch 12 Stunden her, seit es kommuniziert ist worden. Von dem her. Und Inter ist sowieso too big to fail. Das hat ja der Oaktree-Chef auch gesagt. Die Tradition, die weltweiten Fans, die Leidenschaft, die Passion. Sie wissen, was sie Inter Mailand haben. Das ist natürlich alles schön.
Hat der LAFC aber auch gesagt.
Ja, ja, eben. Ich nehme das. Ist Pazza Inter. Man hat schon so viel erlebt. Es wäre einfach schade, weil sie haben ja wieder, sie haben schon 2 ablösefreie Spieler geholt, das können sie ja, mit wenig Geld Gold holen, der Taremi von Porto und der Zielinski von Napoli, wo man jetzt auf den ersten Blick denkt, what the hell, aber es sind perfekte Spieler, die noch gefällt haben und man hat auch Kontakt zu sehr guten Spielern, die auch nicht ganz so teuer sind, ob jetzt die Transfers durchgewunken werden von den neuen Besitzern und so weiter. Du weißt, was da jetzt passieren kann. Es ist, ja, es ist immer etwas los bei Inter.
Also was ich schon mal spannend fände, wenn wir vielleicht den Sommer mal eine Episode haben, wo vielleicht das Wochenende nicht so viel passiert ist, was wahrscheinlich unrealistisch ist, aber so die Erfolgsbilanz von amerikanischen Clubsitzern hat ja doch sehr viel mittlerweile im europäischen Topfußball. Bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich so gross ist.
Ja, ist ein guter Punkt. Ich glaube, die Italien sind mittlerweile 7 Clubs in US-Händen. Mit Parma, der aufsteigt. Das ist 6 oder 7, bin ich nicht sicher, das ist viel. Ein Drittel fast, oder mehr als ein Drittel mit Parma von der Liga. Ja, es kommt halt auch immer darauf an, ja, wenn du Beispiel in der Premier League siehst, du weißt, welches das ich meine. Zum Beispiel. Ist natürlich schon schwachsinnig, mit welcher Inkompetenz, dass da gewisse Besitzer vorgehen. Wenn du natürlich aber jetzt eben der Marotta, sorry, wenn wir bei Inter bleiben, aber das ist ein gutes Beispiel. Wenn die jetzt kommen und Housecleaning machen und neue Leute einstellen, voilà, dann kommt es nicht gut. Aber wenn sie aber clever sind und die Leute behalten, die einen guten Job machen, vielleicht auch hier einheimisch, die die Liga und so weiter kennen, Stichwort GC, dann kann es besser kommen. Also wenn du einfach hüst und hot irgendwelche Leute anstellst, die das Land nicht kennen und die Liga nicht kennen. Denken mir eigentlich Basics, was wir zwei hier im Podcast können erzählen, wo eigentlich jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer klar ist, erstaunlicherweise handeln die Besitzer häufig anders, was einfach die Stirnrunzeln bereitet.
Wie hast du eigentlich die Manchester City Meisterfeier wahrgenommen? Also zum einen finde ich es ein bisschen schade gefunden, dass es so nicht spannend geworden ist am letzten Spieltag. Man hätte es ja können erwarten, nach dem Sieg gegen Tottenham von Manchester City im Nachholspiel, dass das nicht mehr gefährlich wird gegen Schluss, aber dass natürlich der Foden nach einer Minute und 20 Sekunden das erste Goal schiesst und dann die Meisterschaft eigentlich entschieden war, habe ich als neutraler Zuschauer ein bisschen schade gefunden. Haben es aber natürlich auch verdient. City ist überragend in den letzten Jahren in England, wirklich das Nonplusultra. Arsenal hat einen super, super, super Job gemacht. Bei City hat mich das aber wirklich irritiert. Ich meine, ich habe den Platzsturm ja noch lustig gefunden in Leverkusen, weil er ja sozusagen ein Spiel beendet hat und wirklich die Vorfreude auf den Titel so ein bisschen wiedergegeben hat, wie die kaum haben können erwarten, auf den Platz kommen. Bei City hat es mich ein bisschen irritiert, dass die Spieler wirklich geflüchtet sind von diesen Fans. Ich verstehe natürlich schon, das sind alles Weltstars und dann nachher nicht lustig, die Stunde lang dort mit den Fans Selfies und weiss ich was. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Bin ich da allein mit meiner Einschätzung?
Ja, ich bin jetzt ein bisschen ungerecht, aber das bin ich bei City noch gerne. City ist für mich, und es ist ungerecht, ein seelenloser, künstlich aufblasener Club, der ursprünglich eigentlich unglaublich viel Tradition hat. Das ist ja genau der Punkt, oder, wo ich jetzt widersprüchlich ist. Sie haben eine sehr treue Fanbasis, die ganz schlimme Zeiten durchgemacht hat, die in diesen schlimmen Zeiten jahrzehntelang gewachsen ist, die immer im Schatten von der United ist gestanden in Manchester. Und jetzt sind sie so neu, schwer, super reich und gewinnen alles mit Trilliarden von Ablösesummen. Ich habe den Club irgendwie nicht ernst nehmen, freue mich extrem, wenn das Urteil gesprochen ist, wo die hoffentlich zwangsrelegiert werden, wo sie so viel beschissen haben. Ich brauche da klare Worte, ich weiss es, die vielleicht nicht alle Freude haben, aber, City, Jubelbilder und so. Also, das kannst du dich freuen, wenn du bei City, ich weiss es auch nicht. Aber dann lieber Leverkusen, und es ist erstaunlich, wenn ich das sage, wo man spürt, dass Freude da ist und etwas Neues erreicht hat. Und ja, City kann ich wirklich nicht so ernst nehmen. Ist die Antwort klar genug?
Ja, ich bin vor allem, ich suche eigentlich den Jack Grealish seit Tagen in Ibiza. Aber ich habe ihn noch nicht gefunden.
Ja, stimmt. Du hausst ja eigentlich in diesen Luxus-Etablissement, wo Jack Grealish von dieser Welt auch sind. Vielleicht musst du mal irgendeinen Louis Vuitton Shop schauen. Vielleicht kauft er sich eine coole Tasche oder so. Keine Ahnung. Er wird ja wohl irgendwo unterwegs sein, oder?
Wenn wir schon beim Thema Premier League sind, möchte ich schon schnell etwas ansprechen. Das Chelsea hat ja wirklich eine absolute Achterbahn-Saison hinter sich. Also lang irgendwo in der Mitte von der Premier League verschwunden. Extrem viel Talent, aber irgendwie der Kader lange dann gleich nicht. Mit dem Cole Palmer hat man jetzt zwei beste Torschütze von der Premier League. Hat auch mega viele Assists. Also Cole Palmer ist wirklich, wenn ihr den noch nicht auf dem Radar habt, ein unfassbar krasser Spieler. Wird auch der EM Freude machen, hoffentlich, aus England Sicht. Und dann hat man so lange an dem Pochettino festgehalten, obwohl es vieles nicht gut war. Und jetzt, wo er den Club, wo ich das Gefühl habe, hat der Chelsea so ein bisschen auf den richtigen Weg gebracht. Die haben jetzt irgendwie wirklich noch eine gute Schlussphase gehabt in der Saison. Jetzt entlädt man den.
Ja, weißt du mehr? Keine Sache mit diesen US-Besitzern. Wahrscheinlich haben sie ja Analysesitzungen gehabt und Planungssitzungen und festgestellt, dass man nicht gleich weiter gehen will. Ich kann mir das nur so erklären.
Ja, jetzt ist ja jetzt auch der Name Sebastian Hoeneß wird gespielt bei Chelsea. Auch wild. Aber ich bin gespannt. Eben, das Trainerkarussell Ten Hag wird offenbar Manchester United fix verlassen. Das kommt weniger überraschend. Pochettino ist weg. Eben, Liverpool hat einen neuen Trainer. Ein sehr sympathischer Abschluss gewesen vom Jürgen Klopp. Auch, wo er dort der Nachfolger eigentlich schon angestimmt hat mit einem Lied. Wirklich ein cooler Abgang gewesen von ihm. Nicht so emotional, wie ich hatte schon gedacht, dass das ein oder andere Tränchen fließt beim Club, aber ja, ich finde das eben, es passiert mega viel auf dem Trainermarkt aktuell und das ist vielleicht ein guter Übergang zu Bayern München.
Hast du jetzt noch nicht reingrätschen, Übergänge, die haben wir heute nicht so gut eingespielt, aber macht nichts. Hast du das Gefühl, der Klopp hat ja angetönt, dass er vielleicht nie mehr Trainer wird sein? Haltest du das wirklich für möglich? Kann der jetzt zu seiner Frau, mit seiner Frau, mit dem Enkelkind, mit seinem Kind ein Leben lang einfach noch so ein bisschen sein. Ich halte das für absolut ausgeschlossen. Klar, ich kann noch TV-Experte werden, aber...
Ich glaube, die Sehnsucht, ich tue dem Julian Nagelsmann vielleicht ein bisschen unrecht, weil grundsätzlich kann er vielleicht auch die nächsten 20 Jahre einfach Bundestrainer bleiben und das sehr erfolgreich. Aber die Sehnsucht vom deutschen Volk und Fußballvolk nach dem Jürgen Klopp als Nationaltrainer ist schon sehr groß. Der Wunschgedanke ist so lange rum. Ich weiss nicht, ob er sich von dem kann wehren.
Ja, guter Punkt. Ich habe ja meine Lieblingswörter hier und Meme ist eines von denen. Und es gibt auch unfassbar lustige Memes von Jürgen Klopp, wo ja so ein bisschen bodenständig gilt und sicher coole Socken ist und so, aber ein Bild vor 7 Jahren heute von seinem Gesicht. Und es ist einfach alles fake. Zähne, die gestrafte Haut, die Haare und so. Und das irritiert mich dann auch ein bisschen. Oder? Ich meine, jeder Mensch ist ein bisschen alt, aber ja, wie du siehst, nicht mehr so viel Haar.
Gar nicht mehr.
Gar keine mehr. Also, rasieren wir so ab und so, aber das interpretiere ich dann. Er ist auch jeder, wenn du einen Werbeblock hast, Bundesliga, auf Premiere oder wo immer, oder auf Sky, Entschuldigung, dann kommt er ja gefühlt wirklich jedem Werbespot vor. Oder er ist, das macht ihn irgendwie spannend, dass er einerseits so ist, so normal und cool bleibt, und andererseits so eitel und so. Gleichwohl auf das Geld bedacht. Das finde ich bei ihm sehr spannend. Darum glaube ich nicht, dass er einfach so kann Schluss machen und verschwinden.
Ich glaube, wenn du auf dem Niveau so viel Mal in den Medien bist und so viel Mal gezeigt wirst im Fernsehen und jedes Video wird gezeigt, jede Pressekonferenz geht um die Welt. All die Bilder, ich glaube, da ist es völlig okay, wenn du ein bisschen eitel bist und einfach auch dir wichtig ist, dass du eine gute Falle machst. Aber ich meine, nur schon seine Zähne sind weisser als alles andere.
Mhm. Aber du hast ja die Überleitung zu Bayern wollen machen, zum neuen Trainer, der vielleicht seit Stunde bekannt ist. Aber bevor wir über den reden, hast du die Bilder wieder gesehen. Meine Bildzeitung macht ja schon einen unglaublichen Job. Die haben manchmal Artikel über Bayern München mit etwa 7 Journalisten. Und da irgendwie einen 20-Zeilen-Text. Aber das Spannende ist ja, sie haben irgendein Jahresabschlussessen gehabt am Sonntag im Käfer in München und ja, die Bilder, wo sie wieder der Coman mit seinem Super-Ferrari, der Hoeneß, der gestresst aus dem Auto steigt mit Schaffen, dann der Tuchel, der mit dem Velo anreist, in Bogenhausen im Stadtviertel. Ja, okay, es muss nerdig klingen, aber ich schaue die Bilder gerne an. Es hat so etwas vom Leben, so vom, dann siehst du, wie der Ebel der Tuchel verabschiedet dort und es wirkt alles so. Ja, der Tuchel passt irgendwie dann nicht so. Ja, der Trio gleich wirkt gelöst und es ist einfach alles. Wenn es Bayern nicht gibt, müssen wir den Club erfinden. Sind wir uns einig?
Ja, ist natürlich ein Geschenk für Journalisten und Fußballwelt, im positiven wie im negativen Sinn. Übrigens, Käfer, super Restaurant.
Bist du schon gewesen, oder was?
Ja, selbstverständlich. Mehrmals.
Okay, ja. Wieso überrascht mich das nicht?
Das muss ja nichts heissen. Also du bist ja wahrscheinlich auch schon in einem guten Restaurant in Bern gewesen. Du kommst einfach nicht so viel ins Ausland.
genau, das gefällt mir.
Vielleicht gibt es ja mal eine Golfreise in München.
Ich nicht viel im Ausland, das höre ich gerne. Aber los jetzt, der neue Bayern München Trainer, ist der bis auf Ibiza durchgedrungen?
Vincent Kompany, ehemaliger HSV-Spieler.
Ich habe gewusst, dass das die erste Satz wird sein. Einer von den besten, wenn nicht der beste Innenverteidiger, den ich mindestens europäisch, den ich in den letzten 20 Jahren spielen konnte. Vielleicht neben ein paar Italiener. Ein bisschen Verletzungspech gehabt, früh bis seine Karriere beenden. Hat wirklich bei Burnley, glaube ich, Spuren hinterlassen. Aufstieg, jetzt Abstieg natürlich, lässt einen coolen Fußballer spielen. Es wird jetzt erzählt, und wir wissen ja als Journalisten genau, wie das läuft, dass er von Anfang an auf der Shortlist gestanden hat bei Bayern München. Das ist natürlich gut für Bayern. Unterm Strich ist ja gleich die 7. Lösung. Was haltest du davon?
Ich finde es eine spannende Lösung, weil zum einen hat er mit mega coolem Fußball überzeugt, als er mit Burnley aufgestiegen ist. Hat aber in der Premier League das nicht ansatzweise können umsetzen mit seinem Team jetzt. Ist wieder abgestiegen. Und darum... Ja, es kann sehr gut kommen, finde ich. Es kann aber krachend schief gehen und wir haben im November dann wieder die gleiche Diskussion.
Ja, ich glaube vom Typ her, nicht aus Fußball, das spielt überhaupt keine Rolle, aber er war ein intelligenter Fußballspieler gewesen. Auch beim HSV übrigens. Es hat mal Zeiten gegeben, der HSV wirklich nicht so schlecht war. Ich glaube auch sonst von seinem Wesen her, er hat auch, er kann unglaublich viel Sprachen übrigens, kann sehr gut Deutsch. Ja, der hat logischerweise etwas, ist noch relativ jung. Es ist ein bisschen mutig, einer, der sang- und klanglos absteigt, aus Bayern München Trainer anzustellen. Auf der anderen Seite, warum nicht, wenn man überzeugt ist von ihm. Sie brauchen jetzt eine Lösung und er kommt sicher mit viel Drive, mit viel Elan. Ich habe vorhin schon ein paar Artikel gelesen. Also fix ist es ja noch nicht. Es wird einfach, die Guardian hat gemeldet und der Guardian ist sehr seriös und auch andere haben nachgezogen. Kann irgendwie 6 Trainer mitbringen, habe ich, oder x Namen habe ich da gelesen. Craig Bellamy unter anderem, ex, also Wales-Stürmer gewesen. Das, da habe ich noch ein bisschen mehr Probleme. Wenn irgendwie 4, 5 Assistenten kommen, wo auch noch Ausländer sind, das finde ich immer ein bisschen heikel. Gerade bei einem Top-Club. Auf der anderen Seite, wenn du Xabi Alonso sein Team anschaust, ja, das, da ist so x Spanier drin. Ja, wie beurteilst du das eigentlich, dass eben er die ganze Assistentenstäbe mitbringen, die dann auch Mehrjahresverträge haben, die dann auch müssen ausgezahlt werden? Die Clubs gehen mittlerweile schon ein unglaubliches finanzielles Risiko ein, wenn sie einen Trainerstab für 3 Jahre unter Vertrag nehmen.
Ja, aber das ist ja ein bisschen normal. Also, du kaufst ja, der Cheftrainer ist ja einfach das Aushängeschild. Aber der Cheftrainer ist ja meistens nur so gut wie seine Leute auch rundherum. Und wenn ein Team funktioniert und man als Club wie auch als Cheftrainer das Team glaubt und die finanziellen Möglichkeiten bestehen, um die mitzunehmen, wieso nicht? Es ist mehr, was mich im Zusammenhang mit der Finanz und FC Bayern, also wirklich, also, wo ich sehr irritierend zur Kenntnis genommen habe, Thomas Tuchel wird, das ganze Trainerstab wird bis 2025 gezahlt, darf ablösefrei den Club verlassen, und kommt noch 10 Millionen Abfindung über. Habe ich das richtig gelesen?
Ja, jedes Detail weiss. Jetzt geht nicht, was du jetzt erzählt hast, aber ja, auch im Kopf, dass sie, gut, sie haben auch, oh, sie müssen auch ein bisschen büssen, denke ich, für das, was sie da angerichtet haben. Und Bayern ist schon immer sehr generös und sehr anständig, also diesbezüglich.
Das ist eine absolute Lose-Lose-Situation. Also du verschenkst eigentlich einen Trainer und gibst ihm auch noch Geld, dass ihm die ganze Abfindung musst zahlen und ihn vom Hof jagst.
Ja, ja, mit Lose-Lose für beide Parteien. Ja, da haben sie wirklich nicht gut geschafft. Aber eben, überleg dir mal, was da in 14 Monaten passiert ist. Oliver Kahn, Brazzo, Salihamidžić, da redet schon gar niemand mehr davon, wie der Club aufgestellt ist noch vor einem Jahr. Und ja, jetzt stell dir vor, dass in diesem Jahr wieder passieren kann. Ich meine, vor genau einem Jahr ist der Meistertitel in Köln. Übrigens, ja, Köln, ja. Gratuliere zur Flasche Wein.
Danke.
Musiala gehen. Und was jetzt sind, was ist in einem Jahr, oder? Es ist schon, gerade bei Bayern ist es ein Jahr wie 7 Jahre, denke ich, manchmal. Und ich freue mich wirklich extrem auf das nächste. Ja, aber der Vincent Kompany, um noch schnell, noch einmal zu ihm zurückzukommen, eigentlich immer recht gern gehabt. Einen coolen Typ gefunden. Eben auch wirklich, er war schon ein Vertrauter von Pep Guardiola, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja.
Also, so eine Company spielt immer, wenn er fit ist. Und das sieht ja einiges aus. Er hat von den besten Trainern können lernen. Er wirkt relativ ruhig in der Premier League. Klar, ja, Burnley auch nicht jeden Match gesehen, aber ja, ein Interview vor einem halben Jahr mit ihm gelesen, wo mich sehr gut hat gedünkt, wo er wirklich super redet. Ich finde jetzt, wenn ich ehrlich bin, sage ich ungern, weil, ja, es ist wahrscheinlich eine sehr gute Lösung für Bayern München. Sage ich jetzt einfach mal, ich behaupte ihn hier, weil er auch unbelastet kommt, oder? Wenn jetzt ein Flycatch geholt, ein Hoeneß, irgendeiner, der halt, alles schon kennt, und da widerspreche ich mir jetzt zu dem, was ich vor einer halben Stunde gesagt habe, aber beim Trainer tue ich es manchmal ein bisschen anders. Weil der, ja, Taktik ist weltweit, Fußball wird weltweit gleich gespielt, diesbezüglich als Trainer. Und er kann die Sprache, er kennt die Spieler. Die Spieler schauen zu ihm auf, wo er ein Weltstar war als Verteidiger. Also, ich finde das wirklich eine gute Lösung.
Ist das die Lösung? Du hast vor einer Woche gesagt, sie werden eine Lösung präsentieren, wo wir uns vielleicht alle überlegen, wieso haben wir das nicht auf dem Radar gehabt?
Ja.
Ist ja klar. Ist das die Lösung?
Ja, für mich schon, bis auf, ist ja klar, klar ist es nicht, wenn du Absteiger holst, sang- und klanglos in der Premier League Absteiger. Aber für mich persönlich ist das so eine Lösung, dass ich sage, ja, stimmt, hätte ich eigentlich auch können darauf kommen, wenn ich all die Trainer durchgegangen bin, dass der, dem traue ich einfach viel zu. Und offenbar Bayern noch, und er hat ja schon Sporen hinterlassen, ist noch relativ jung, dynamisch. Du nicht in dem Fall.
Nein. Aber ich glaube, er wird das auch gut moderieren. Also er ist sich ja bewusst, dass er vielleicht nur die 7. oder 8. oder 9. Lösung ist auf dem Blatt Papier von Bayern. Und das muss er nicht schlechter machen. Er ist schon noch ein junger Trainer, aber ich glaube, wie gesagt, also das gibt gute Chancen, dass das sehr gut kann kommen. Es gibt aber auch ein Restrisiko, dass es richtig übel kann kommen, finde ich. Mhm. Es ist so ein bisschen 50-50. Darf ich schnell etwas einwerfen, weil wir ja sehr aktuell sind in dem Podcast. Die ganzen Spieler in Dublin sind jetzt gerade durch die Medienzone und ich komme da jens die Pushs über. Überraschende Aussage von Leverkusen-Star. Granit Xhaka hat gesagt, die Serie war uns von Anfang an egal. Ist das ein typischer Granit? Redet die ganze Zeit, ja, wir wollen unbedingt die unbesiegbare Serie behalten. Und wenn sie gebrochen ist, heisst sie ja, ist ja auch egal gewesen.
Ich bin auch schnell nachschauen, was er da bei RTL erzählt hat. Ja, wahrscheinlich ist es ein typischer Granit. Also einerseits ist ja klar, dass er sagt, es hat mich starke Aussage von ihm gedacht. Sie haben da, es hat ihn angeschissen, wenn sie gegen Rom verloren hat und sie gleich wäre im Finale gekommen. Hat mich sehr coole, wo sein Wesen zeigt, oder sein Charakter, ja. Sein Siegeswillen. Und jetzt die Aussage, komme ich mehr den Niederlagen. Klar, sang- und klanglos, ich kann sich nicht mal ärgern, aber würde ich jetzt nicht auf Goldwagen legen. Also,
alles klar.
Glaube ich nicht, dass, also seien wir ehrlich, wenn du ein Jahr lang kein Match verlierst, gut, er hat den mit der Schweiz, hat er ja schon, aber ja, wenn du als Club ein Jahr lang kein Match verlierst, das glaube ich nicht, dass die egal war. Aber, oder ja, du kennst ihn ja besser als
ich. Ich bin am Samstag in Berlin am DFB-Pokal-Final. Mhm. Was hast du das Gefühl, hat das für eine Auswirkung? Also, ich habe auch gefunden, es besteht das Risiko, dass Kaiserslautern die absolute Sensation schafft. Aber jetzt, wo sie verloren haben, glaube ich nicht mehr dran.
5-0. Also wenn der Galanzo nicht Guardiola-mässig alles auf den Kopf stellt, oder Schick aufstellt, der einfach im Strafraum mal schnell 2 Goal schießt oder der Boniface. Nein, Kaiserslautern hat schlichtweg zu wenig Substanz. Mir ist schon klar, DFB-Pokalfinale ist sehr viel möglich. Aber nein, das ist aber viel Spass. Der Vanja Greuel übrigens, um den Bogen zu schliessen, ist grosser Kaiserslautern-Fan. Wird auch ein weniger zu feiern als hier in Berlin. Ich freue mich natürlich viel mehr auf FA Cup-Final, Wembley, City, United, Samstag um 4, glaube ich. Das ist für mich das grösste Spiel vom Wochenende. Bist eigentlich am Sonntag nirgend im Hardturm, im letzten Grund, also, geht's
ja
tun? Okay, cool. Auch ein wichtiges Spiel. Ja, es geht weiter. Obwohl irgendwie gefühlt jetzt ein bisschen Pause ist vor der EM, stehen noch ein paar coole Spiele an. Was ich noch schnell sagen von der Bundesliga, was mich wirklich auch getroffen hat, ist, Freiburg wie die letzten Sekunden von Christian Streich seiner Amtszeit, das Gegengol bekommen, Penalty-Nachschuss, wo Union rettet und Freiburg aus dem Europacup kickt und Ex-Freiburg-Spieler schießt das Goal 2. Das ist echt der ganze Fußball-Wahnsinn kumuliert. In jeder Aktion, die zeigt, wie gross und wie schmerzhaft das der Sport kann sein.
Ja, bist traurig gewesen, ich habe es auch gemerkt.
Ja, hat mich ein bisschen mögen, ja. Aber ja, weiter geht's.
Sonst gibt es zum Thema Deutschland nichts mehr zu sagen, oder? Sehe ich da auf unserer Liste.
Ja, der Bochum-Goli, der glaube ich, ziemlich wilder Typ ist ja rausgeschossen worden, wo er sich gegen die ganze Mannschaft gestellt hat, der Riemann, aber vielleicht ist das zu weit weg. Die spielen gegen Düsseldorf, gell? Spielen die?
Ja, also Bochum-Düsseldorf maximal unspektakuläre Barrage, oder? Das interessiert jetzt wahrscheinlich breite
Fußball. Seid der Leverkusen-Fan über Bochum und Fortuna Düsseldorf? Aber ja, mit Jahrgang 1988, muss man fairerweise dazu sagen.
89.
89, hey, ich lerne es nie machen, ja. Ist nicht böse gemeint.
Schon gut.
Ja, komm, es ist eine coole Folge, sie hat sich gelohnt, haben wir gewartet bis nach dem Finale. Wir wollten eigentlich mal vor dem, nach einer Woche nicht mal aufnehmen, dann haben wir das verschoben und jetzt, wenn wir, ja, ist gut gewesen so. Und das nächste Mal, wenn wir uns hören, hat Leverkusen das Double gewonnen. Und du bist euphorisiert von deinem Berlin-Trip, also wahrscheinlich auch das Nobuget und Louis Vuitton Boutique, also von dem her. Enjoy your trip.
Du hast mich vorher gerade gefragt nach meinem Hartum-Abenteuer.
Ja.
Kann durchaus sein, dass der letzte Grundausflug am Sonntagnachmittag dann die Leverkusen Euphorie ein bisschen dämpft.
Hoffen wir es nicht für dich.
Ja, aber was denkst du? Vielleicht zum Abschluss. GC Thun. Was hast du für ein Gefühl?
Ein bisschen aufpassen, meinen Thuner Kollegen gegenüber. Ich hoffe, dass GC nicht absteigt und ich möchte, dass Thun aufsteigt. Das ist relativ schwierig, außer die wir hier einfach so austauschen. Ich habe das Gefühl, es gibt ganz ein zeiges Hinspiel. Wirklich zeig, aber ich glaube, GC hat mehr Qualität und mehr Substanz. Voilà, Stichwort Morandi. Und setzt sich mit Käse und Brot durch. Ist das eine gute Antwort?
Also mit Käse und Brot?
Kennst du das doch nicht im grossen Zürich. Einfach so Häppchen, so... Häppchen und Käse und Brot und Nobu in die Pizza.
Ja, es wird nicht besser.
No, 1-0 für GC. So ein bisschen
so. Alles klar. Ist eigentlich im letzten Grunde wahr und in Thun nicht? Wie im Cup-Halbfinale?
Weiss es auch nicht. Hör mal auf mit wahr.
Okay. Ja, Fabio, schön gewesen. Wir gehen da wirklich schon tief in die Nacht rein mittlerweile. Mhm. Danke vielmals, dass du noch Zeit gefunden hast, nach dem spektakulären Final. Mhm. Überraschenden Final, für mich schon auch ein bisschen. Und wir hören uns spätestens nächste Woche wieder mit den soeben erwähnten Themen.
Genau, freue mich. Genießt die Aufenthalt noch. Ibiza, Berlin, wahrscheinlich einfach. Coole Sache, wir hören uns. Hab Sorge, ciao, ciao.
Tschüss zusammen, ciao.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.